Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir sind immer noch beim achtfachen Pfad, wobei wir bisher die drei Pfadglieder, die sich auf das ethische Training beziehen, uns schon angeschaut haben, also rechte Rede, rechtes Handeln und rechter Lebensunterhalt. Aufbauend darauf haben wir uns die zwei Pfadglieder angeschaut, die sich mit Einsicht und Weisheit beschäftigen, rechte Sichtweise und rechte innere Haltung oder Motivation, oder die ältere Übersetzung dafür ist rechte Gesinnung. Heute beginnen wir uns mit dem Teil der meditativen Schulung zu beschäftigen. Dieser Bereich wird im achtfachen Pfad mit drei Pfadgliedern abgedeckt. Einmal die rechte Anstrengung, dann die rechte Achtsamkeit und die rechte Sammlung. Vielleicht beginnen wir mit dem Aspekt der rechten Anstrengung. Im Prinzip finde ich es sehr interessant, dass dieser Aspekt ein Pfadglied von acht ist, wo man ja sagt, dass der achtfache Pfad die Quintessenz des Trainings beschreibt innerhalb des Buddhismus. Und ein Pfadglied ist rechte Anstrengung. Also muss man sich ja ein bisschen überlegen, warum ist das so wichtig? Die einfache Antwort darauf ist, dass es offensichtlich schon vor 2.500 Jahren ein Thema war, wie kann man optimal mit diesem inneren eigenen Schweinehund umgehen. Also mit dieser eigenen Trägheit. Und offensichtlich war für die Leute da vor 2.500 Jahren dieser Punkt so wichtig, dass sie das reingenommen haben, dass nämlich spirituelles Wachstum, um mal diesen neudeutschen Begriff zu benutzen, ohne Anstrengung, ohne Dranbleiben, ohne Selbstdisziplin nicht funktioniert. Es ist also offensichtlich nicht irgendetwas, wo man das und das macht und das ist super und alles ist toll und danach ist man ein anderer Mensch, sondern dieser Ansatz beinhaltet eher diesen auch mühsamen Aspekt, dass man also immer wieder beginnen muss, sich immer wieder daran erinnern muss. Und das ist wahrscheinlich in diesem Begriff Anstrengung oder in diesem deutschen Begriff Anstrengung mit drin. Ich denke, das Phänomen des inneren Schweinehundes, den Pali-Begriff dafür kenne ich jetzt leider nicht, aber ich glaube, das kennen wir alle. Das heißt, das Phänomen meldet sich ja in der Regel schon, sobald wir die Augen aufgemacht haben. Das heißt, wir liegen im Bett und es kommt so eine innere Stimme daher, die sagt, eigentlich habe ich keine Lust aufzustehen. Oder, boah, das ist aber angenehm hier im Bett. Ja, hat man 5 Minuten Zeit. Ja, und nach 5 Minuten kommt die Stimme wieder und sagt, naja, eigentlich gibt es noch mal 5 Minuten. Ja, also da beginnt ja schon dieser innere Dialog. Kampf möchte ich es nicht nennen, aber dieser innere Dialog, wo dann diese andere Stimme auftaucht und sagt, ja, aber jetzt musst du langsam aufstehen. Nee, es ist ja so schön warm hier im Bett und boah, ich habe noch ein bisschen Zeit. Und dann, ja, irgendwann in der Regel setzt sich dann die Stimme durch, die sagt, also aufstehen und ins Bad gehen, weil einfach Aufstehen zu unserem Alltag gehört. Aber bei der regelmäßigen Sitzpraxis ist das ein bisschen anders. Das ist sehr wohl etwas, was man spritzen kann. Also wo man sich denkt, oh, naja, heute habe ich keine Lust, also vielleicht morgen. Oder heute habe ich noch viel was Wichtigeres zu tun. Oder heute bin ich schon so spät dran, das geht sich irgendwie nicht mehr aus und ich mache es lieber heute Abend. Also es ist, glaube ich, so ein Phänomen, dass die regelmäßige Sitzpraxis, wenn man jetzt die rechte Anstrengung darauf bezieht, oft nicht so integraler Bestandteil ist wie morgens aufstehen. Und deswegen, glaube ich, braucht es ein bisschen mehr Antrieb, bei dieser regelmäßigen Praxis zu bleiben. Und mein Lieblingsbeispiel für die meditative Schulung ist eigentlich die, wie wenn wir ein Musikinstrument lernen. Das heißt, wir lernen das Instrument spielen nicht dadurch, erstens, dass wir irgendein Buch kaufen mit dem Titel 30 Tagen zum Konzertpianisten. Wir lernen das auswendig und glauben, wir können uns dann an den Flügel setzen und irgendetwas spielen. Das heißt, das kognitive Wissen hilft uns überhaupt nicht dabei. Sondern in der Regel lernen wir ein Musikinstrument in der Weise, dass wir zu einer Musiklehrerin oder Lehrer gehen und die oder der uns Übungen zeigt, was wir tun sollen. Und dann sagt in der Regel, und das machst du jetzt jeden Tag eine halbe Stunde. Und durch die Wiederholung des Tuns entwickelt sich die Fähigkeit, das Musikinstrument zu spielen. Und das ist bei der Achtsamkeit oder meditativen Schulung genau das Gleiche. Das heißt, durch das wiederholte Tun entwickelt sich die Fähigkeit, in uns ruhen zu bleiben. Durch das wiederholte Tun entwickelt sich die Fähigkeit, immer mal wieder gelassener zu sein, die Dinge nicht ganz so nah an sich heranzulassen. Indem wir uns während des Alltages immer wieder bewusst sind, wie geht es uns im Moment? Ja, welche Gedanken sind da im Moment da? Bin ich in meinem Schwerpunkt oder bin ich nicht in meinem Schwerpunkt? Das heißt, wir haben ja im Alltag so viele Möglichkeiten, immer wieder zu checken, bin ich in meiner Balance oder hat mich irgendein Gedanke im Griff? Hat mich irgendein Gefühl im Griff? Bin ich eingeengt oder bin ich offen? Und ich glaube, je öfter wir im Alltag immer wieder mal hineinspüren, also im MBSR-Ansatz ist das ja die Stoppübung eigentlich, desto wacher werden wir im Alltag für Zustände der Gelassenheit, für Zustände der Wachheit, für Zustände des Mitgefühls, der Freundlichkeit, als auch für Zustände der Einengung, für Zustände von Ärger, für Zustände, wenn uns irgendein negativer Gedanke einengt. Und das erfordert einfach immer wieder diese Qualität des Dranbleibens. So will ich jetzt diesen Aspekt der rechten Achtsamkeit, der rechten Anstrengung benennen wollen. Es gibt jetzt hier in dem Buch von Jnana Tiloka, der unterscheidet jetzt noch unterschiedliche Aspekte von dem Begriff der Anstrengung. Und zwar zitiert er also Texte aus dem Pali-Kanon. Und dort gibt es eine Unterteilung der rechten Anstrengung in vier Aspekte. Und das finde ich ist interessant. Und zwar Anstrengung zur Vermeidung, Anstrengung zur Überwindung, Anstrengung zur Erweckung und Anstrengung zur Erhaltung. Und was meint Anstrengung zur Vermeidung? Und ich lese mal die Stelle vor, die er zitiert. Da erzeugt der Mönch in sich den Willen, nicht aufgestiegene, üble, unheilsame Dinge nicht aufsteigen zu lassen und er kämpft darum, bietet seine Kraft auf, strengt seinen Willen an und müht sich. Dieser Text ist jetzt vor Pi mal Daumen vor 100 Jahren übersetzt worden. Und ich finde, da gibt es einige Anmerkungen zu machen. Von meinem Stand des Wissens, entsprechend der Neurowissenschaften, haben wir es in der Regel nicht unter Kontrolle, welche Gedanken in uns auftauchen oder der Großteil unserer Gedanken auftauchen. Das heißt, unser Gehirn produziert permanent Gedanken und dabei sind hilfreiche Gedanken und sind nicht so hilfreiche Gedanken. Aber dieses permanent Gedanken produzieren haben wir nicht unter Kontrolle. Das heißt, da kommen alle möglichen Gedanken, tauchen uns auf. Was wir aber unter Kontrolle haben, ist der Umgang mit diesen auftauchenden Phänomenen. Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Das heißt, wir differenzieren zwischen dem Phänomen des Gedankens und der Art und Weise, wie wir mit dem Gedanken umgehen. Im Alltag ist es oft so, dass das ineinander übergeht. Das heißt, viele Leute haben nicht die Sichtweise, dass Gedanken ein eigenes Phänomen unserer Kognition ist, sondern die haben die Sichtweise, dass wenn ein Gedanke auftaucht, dann ist das mein Gedanke und der hat recht. Das heißt, wir üben in unserer Praxis diesen Unterschied zu sehen, dass es nur ein Gedanke ist, dass es nicht die Wahrheit ist und dass wir selbst entscheiden, ob wir diesen Gedanken übernehmen oder nicht. Und das ist in meinem Verständnis die Willensarbeit. Das heißt, wirklich den Willen zu haben, zu untersuchen, wie unser Geist funktioniert und den Willen zu haben oder diese innere Geistesanstrengung, was wir Willen nennen, zu haben, zu entscheiden, wie gehe ich mit diesen auftauchenden Phänomenen um. Und wenn wir uns zum Beispiel die Kardinaltugenden, also auch von Plato, nehmen, dann hat er vier Kardinaltugenden unterschieden oder vier Tugenden. Das eine war die Mäßigung. Das ist der Umgang mit den Gefühlen, zum Beispiel mit Ärger. Das zweite ist die Klugheit, also als Tugend. Das dritte, und das ist interessant, ist die Tapferkeit. Und die Tapferkeit ist, in der griechischen Interpretation ist das eigentlich der Wille. Und die vierte Tugend ist die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist das, was diese drei anderen Tugenden in Balance hält. Und das ist so ähnlich wie im Buddhismus eigentlich. Das heißt, wir brauchen auch diese Qualität des Willens oder die Qualität der Entscheidung in dem Sinne, dass ich mich für etwas entscheide und es dann auch tue. Und das meint Willen. Und das bezieht sich auf unsere regelmäßige Sitzpraxis. Das bezieht sich aber auch auf unseren Alltag, sprich auf unseren Umgang mit unseren Gedanken, als auch mit anderen Menschen. Das heißt, die Versuchung ist oft da, sich von bestimmten Gedanken einfangen zu lassen. Also wenn Leute anfangen zu schimpfen, ist manchmal die Versuchung sehr nah damit zu schimpfen. Und in dem Augenblick so wach zu sein und zu sagen, oder sich selbst zu entscheiden, ich steige da jetzt nicht ein. Ich bleibe bei mir, sage vielleicht nichts, aber ich lasse mich nicht in diesen Strudel hineinziehen. Das meint sozusagen diesen Aspekt der Anstrengung zur Vermeidung. Oder bei uns selbst, wenn in uns selbst negative Gedanken auftauchen, dass wir auch in dem Augenblick so wach sind und uns nicht von diesen negativen Gedanken einfangen lassen. Und das erfordert eine gewisse Anstrengung. Also sozusagen, zumindest am Anfang erfordert es Anstrengung. Und wenn man das geübt hat, dann fällt es einem immer leichter, weil man sich sozusagen von diesen Phänomenen, die immer schneller erkennt und sich nicht von ihnen einfangen lässt. Also so würde ich gerne diesen Begriff der Vermeidung verstehen wollen. Weil die deutschen Buddhisten vor 100 Jahren, die hatten so ein bisschen etwas Militaristisches, finde ich. Das heißt, sie hatten die Idee, dass man gegen eigene negative Gedanken kämpfen kann. Ich glaube aber, das funktioniert so leider nicht. Und meine Arbeit auf Station mit Menschen mit Depressiven, also mit Depression und Angstphänomenen zeigt genau das, dass diese Menschen oft jahrelang versucht haben, gegen ihre negativen Gedanken zu kämpfen und sie haben immer verloren. Das heißt, die Gedanken waren stärker. Und das Heilsame beim Achtsamkeitsansatz besteht genau darin, dass man nicht gegen seine Gedanken kämpfen muss, sondern man kann sie einfach laufen lassen, man nimmt sie einfach nicht mehr so ernst. Das heißt, man wendet die Achtsamkeit weg von den Gedanken, lässt die Gedanken Gedanken sein und kommt wieder zum sinnlichen Erleben zurück. Und das ist für viele Menschen, die jahrelang gegen ihre eigenen Gedanken gekämpft haben, total entlastend, weil sie müssen nichts tun. Sie müssen nur ihre Aufmerksamkeit wegwenden und sehen, dass es nur Gedanken sind und nichts anderes. Also insofern darf man nicht, ich sag mal, den Willen auf der falschen Stelle ansetzen. Und zwar dort, wo man etwas verändern kann, sollte man es verändern. Aber bei dem Auftauchen von bestimmten Gedanken haben wir einen Großteil nicht unter Kontrolle. Und natürlich gibt es auch Gedanken, die wir unter Kontrolle haben. Und zu denen kommen wir dann gleich. Das heißt aber, der zweite Aspekt der Anstrengung ist die Anstrengung zur Überwindung. Und auch das klingt so ein bisschen deutsch-militaristisch, finde ich. Gemeint ist, wenn uns zum Beispiel ein negativer Gedanke im Griff hat oder wenn wir Ärger wahrnehmen, ja, dass wir in dem Augenblick, wo dieses Phänomen da ist und uns so ein bisschen im Griff hat, uns trotzdem nicht davon wegspülen lassen. Trotzdem sozusagen, wenn der Ärger da ist, innerlich Stopp sagen und ihn nicht ausagieren zum Beispiel. Also das heißt, wir können auch, wenn die Phänomene schon uns ein bisschen im Griff haben, können wir einen Schritt weitermachen und uns sozusagen nicht von ihnen wegtragen lassen, sondern versuchen wieder in unsere eigene Balance zu kommen. Versuchen etwas zu tun, damit wir gelassener werden. Das meint Überwindung. In meinem Verständnis. Und das steht eigentlich hier auch sehr gut in dem Text, sehe ich gerade. Da lässt der Mönch einen aufgestiegenen Gedanken der Begierde, des Hasses, der Grausamkeit nicht Fuß fassen, lässt die immer wieder aufsteigenden, üblen, unheilsamen Dinge nicht Fuß fassen, überwindet, vertreibt, vernichtet sie, bringt sie zum Schwinden. Das nennt man die Anstrengung zur Überwindung. Ja, nicht Fuß lassen. Okay. Und weiß ich nicht, ob das wirklich so im Pali drin steht, aber es ist zumindest ein nettes Bild. Würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr sagen. Man würde eher sagen, man lässt sich nicht davon überwältigen oder einfangen oder wegtragen. Ich glaube, das ist eher unsere Sprache, aber es ist sehr ähnlich von dem, was ich gesagt habe. Die dritte Anstrengung ist die Anstrengung der Erweckung. Aha. Da hat er das Pali reingeschrieben. Bhavana Padana. Padana ist die Anstrengung. Und Bhavana ist eigentlich, Bhavana ist auch der Begriff für Meditation innerhalb des Buddhismus. Das ist der Begriff Dinge ins Sein bringen. Und er hat das mit Erweckung übersetzt. Dinge erwecken. Okay, eigene Qualitäten erwecken, kann man so sagen. Das heißt, Anstrengung oder Bhavana-Anstrengung bedeutet nichts anderes, als was wir in der Meditation oder teilweise in der Meditation machen. Das heißt, die vorhandene Qualität, die in uns sind, dass wir die manifestieren. Also die Freundlichkeit, die in uns ist, dass wir die im Alltag manifestieren. Die Gelassenheit, die in uns ist, dass wir die im Alltag manifestieren. Und auch dazu braucht es Willen und eine eigene Entscheidung. Das heißt, eine eigene Entscheidung, wie gehe ich mit einem anderen Menschen um? Ja, bin ich jetzt sozusagen ärgerlich, weil er irgendetwas Blödes gemacht hat? Oder kann ich das so gelassen akzeptieren? Okay, macht er halt so und ich bleibe trotzdem freundlich. Und das Thema Freundlichkeit hilft, mir hilft immer ein Zitat vom Dalai Lama, der gesagt hat, Freundlichkeit ist Selbstschutz. Das heißt, das tut zwar der anderen Person auch gut, aber es tut erstmal mir gut, weil ich mich nicht in meinem eigenen Ärger verliere. Sondern wenn ich freundlich bin, dann ist das erstmal für mich ein angenehmes Gefühl. Insofern ist Freundlichkeit Selbstschutz. Und im sozialen Miteinander natürlich ein Aspekt, der das Miteinander fördert, keine Frage. Aber es ist eigentlich sehr egoistisch. Und das ist das Interessante an dem Ansatz vom Dalai Lama. Ja, also das, und vielleicht unterscheidet sich das zu dem, wie dieser Aspekt im Christentum oft gebracht wurde. Man muss freundlich zu dem anderen sein, auch wenn man so nicht fühlt und so. Also da so einen Druck generieren. Und ich finde, der Dalai Lama hat das mit dieser Sichtweise eigentlich ein wenig umgedreht. Und zwar, wir sind freundlich, weil es uns gut tut. Wir sind gelassen, weil es uns gut tut, gelassen zu sein. Und die Forschung zeigt ja ganz klar, wenn man sich zu viel aufregt oder Menschen, die cholerisch unterwegs sind, sich permanent aufregen müssen, dass die eine verminderte Lebenserwartung um, ich glaube, 4 oder 5 Jahre hat. Weil einfach dieses ganze Hochfahren des kardiologischen Konzepts, also des kardiologischen Systems auf Dauer einfach zu Bluthochdruck führt und zu allen möglichen körperlichen negativen Erscheinungen, die dann das eigene Leben verkürzen. Also wenn man jetzt wirklich nur egoistisch auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, ist das eigentlich das beste Argument, diese Dinge zu praktizieren im Alltag. Freundlichkeit, Gelassenheit, Mitfühlen, Mitgefühl. Das meint dieser Punkt Anstrengung zur Erweckung oder Bhavana. Und der letzte Aspekt von dem Begriff Anstrengung ist, wie steht denn der Pali-Begriff? Ist Anstrengung zur Erhaltung. Und auch das ist interessant. Also, und das kennen wir ja, wenn wir so eine Bergtour gemacht haben, ja, und ganz oben auf dem Berg sitzen, also sind, angekommen sind, vollkommen glücklich, dass wir diese Tour geschafft haben, setzen uns einfach hin und haben vielleicht einen tollen Tag erwischt mit Sonne, blauer Himmel, schauen einfach in die Ferne und sind in dem Augenblick einfach vollkommen da, vollkommen in unserem Schwerpunkt. Einfach ohne, vielleicht ohne irgendeinen Gedanken, einfach Offenheit. Und dann, ein paar Augenblicke später, fängt dieses Radl innerlich wieder an. Tuck, tuck, tuck. Ja, jetzt muss ich ja wieder nach Hause und dann muss ich das machen. Tuck, 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 tuck. Und schon sind wir raus aus diesem Zustand. Und das meint dieser Aspekt der Erhaltung, Anstrengung zur Erhaltung. Das heißt, was können wir tun, damit wir in dieser Gelassenheit, in dieser Offenheit weiterhin bleiben? Wie können wir unseren gesamten Alltag organisieren, dass wir viele Momente von Offenheit, von Freundlichkeit, von innerer Balance haben? Das meint sozusagen, wenn wir mal ein gewisses Niveau erreicht haben in unserer Praxis, dieses Niveau dann auch zu halten. Und ich habe ja mal ein bisschen Golf gespielt. Also eigentlich habe ich mehr mit dem Schläger herumgewedelt, als Golf zu spielen. Aber ein Aspekt ist mir hängen geblieben und das finde ich auch für unsere Praxis spannend. Und zwar beim Golfspielen geht es gar nicht darum, mal besonders super diesen Ball zu treffen, sondern man muss ein gewisses Niveau halten können. Das heißt, man muss in der gleichen Qualität spielen. Ja, also ein guter Schlag macht noch keinen guten Golfspieler, sondern ein guter Golfspieler ist nur jemand, der ein gewisses Niveau erreicht hat und dieses halten kann. Immer auf gleichem Niveau spielt und sich dann langsam verbessert. Und das meint Erhaltung. Das heißt, es gibt natürlich Momente, wo alles super ist. Und dann ist der nächste Schritt zu schauen, wie kann man dieses Niveau halten im Alltag? Wie kann man freundlich bleiben mit schwierigen Menschen? Und natürlich ist schwarzer Humor manchmal hilfreich, auch als Selbstschutz. Ja, okay. Und auch das ist vielleicht ein Thema zu erforschen. Also ich glaube, er ist erstmal entlastend, okay. Aber es hat so ein bisschen auch so eine Tendenz, sich besser zu fühlen als der andere, sich über andere drüber zu heben. Und damit engt man sich schon wieder ein bisschen ein. Also es macht so ein bisschen zu. Auch wenn es psychohygienisch, glaube ich, eine heilsame Strategie ist. Ja? Und ja, aber auch das ist etwas, was man untersuchen kann im Alltag und schauen, ob es da nicht also es gibt ja verschiedene Arten von Humor. Es gibt einmal den Humor, sich über andere lustig zu machen. Und das ist vielleicht nicht so heilsam. Und dann gibt es den Humor, dass man sich über sich selbst lustig macht. Und zwar nicht, vielleicht ist lustig machen der falsche Begriff, aber dass man sich selbst nicht zu ernst nimmt, sondern dass man auch über sich selbst und seine eigenen Schwächen und Fehler lächeln kann oder schmunzeln kann. Und diese Art von Humor ist, glaube ich, sehr hilfreich, weil diese Art von Humor öffnet. Ja, und zwar öffnet, dass wir halt nicht perfekt sind. Okay, so what? Ja. Und diese Qualität habe ich also bei ich weiß nicht, ob das jetzt noch auf der ORF TVTEK drauf ist, aber es gab letzte Woche gab es in dieser religiösen Sendung, wie heißen die?
Kreuz und
Kreuz und Quer, gab es über Yoga einen Beitrag. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Habt ihr das gesehen? Da war also meine Lehrerin ein bisschen dabei, die Ursula Leyon. Und das ist ein Mensch, also die hat diese Qualität von Humor, dass sie über sich selbst lachen kann. Dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt. Und das fand ich immer sehr schön zu sehen. Ja. Also auch hier gilt es, glaube ich, diese Qualitäten von Humor im Alltag mal selbst zu erforschen. Tja, das sind die vier Aspekte der Anstrengung. Also die Anstrengung zur Vermeidung, die Anstrengung zur Überwindung, die Anstrengung zur Erweckung, in Anführungszeichen, und die Anstrengung zur Erhaltung. Danke.